Halime und Habermann, der Alles rund ums Blut Podcast.
Hallo Susanne.
Hallo Björn.
Susanne, wir hatten neulich auch mal einen älteren Patienten zu Gast, der uns über sein Leben erzählt hat, mit der Hämophilie, wie er damit groß geworden ist, wie er so langsam an die Faktoren dran gekommen ist, was sich dann für ihn alles auch geändert hat, dass er dann reisen konnte. Und was total spannend war und so ein Thema, was er so zunächst mal im Nebensatz erwähnt hat und kurz darauf eingegangen, aber dann nicht weiter, war das Thema HIV.
Ja.
Und das hat ja doch sehr, sehr viele Patienten betroffen und es sind auch sehr, sehr viele Patienten infolgedessen verstorben.
Richtig. Ja, das muss ich dir sagen, das ist ein Thema, was zum Teil in die Vergessenheit gerät, weil wir natürlich mit diesem Thema nicht mehr so viel konfrontiert werden. Das ist ein Thema der älteren Generation und damit gerät dieses Thema eher in den Hintergrund. Mhm. Und muss dir aber dazu sagen, dass das nicht passieren darf, weil das doch ein Thema gewesen ist, was die Menschen jahrelang und immer noch bewegt, muss man ehrlich gesagt sagen. Und das hat einschneidende Folgen für die Menschen gehabt.
Ja, ich weiß nicht, wie es dir ging, nur ich hatte damals jetzt mit Medizin noch nicht so viel zu tun, als dieses Thema aufkam. Das hat man dann natürlich in der Presse gelesen und es hatte viele Stigmata. Es wurde Personengruppen zugeschrieben. Und sodass viele sich auch geschämt haben, diese Diagnose überhaupt publik zu machen. Aber es war irgendwie so am Rande und man hat schon mitbekommen, dass viele auch prominente Leute natürlich verstorben sind.
Genau.
Und es galt damals als unheilbar, was es ja heute wahrscheinlich immer noch ist. Heute gibt es allerdings sehr, sehr gute Medikamente, sodass die Menschen auch noch, die eben HIV haben, auch noch sehr gut damit leben können, trotz dieser Diagnose. Da hat sich sicherlich einiges geändert, aber es sind eben sehr viele Menschen auch gestorben an dieser Erkrankung.
Genau, und es ist tatsächlich so, das war ja in den 80er Jahren tatsächlich
ein Todesurteil. Zunächst mal, so zunächst wurde es gesehen.
Einmal, ja. Genau, das wirkliche Todesurteil gewesen. Mhm. Und, darfst nicht vergessen, wie du schon gerade erwähnt hast, ein riesengroßes Stigma, weil das eine bestimmte Personengruppe zugeschrieben worden ist. Das heißt, wenn man davon betroffen war, war es ganz schwierig, innerhalb der familiären Struktur das zu besprechen, in der Nachbarschaft, im Kollegiumkreis und so weiter, weil damit offenbarte man sich einer Erkrankung, die vielen Stigmata zugeschrieben worden sind. Mhm. Und man wusste nicht, wie man damit umgehen sollte und man war irritiert und viele Ängste wurden hochgeschürt. Und ich bin damit in Berührung tatsächlich gekommen mit dem Thema, weil ich ja nun selbst Betroffene vom Willebrand-Patientin bin, war aber zu dem Zeitpunkt, als das Aufkommen der Erkrankung war, war ich gar nicht hier, sondern ich war in Syrien. Das heißt, ich war ein Jahr in Syrien. Das heißt, es war genau die Phase, wo ich oder wo meine Eltern und ich nicht hier in Deutschland gewesen sind. Und wir sind zurückgekommen und da war dieses Thema in allen wirklich Schlagzeilen, muss man sagen. Und es war in der Deutschen Hämophiliegesellschaft. Meine Eltern waren dann bei Patientenveranstaltungen. Dort wurde dieses Thema besprochen. Und es waren alle Menschen so in richtiger Aufruhr und bedrückt, betroffen, so erzählen es meine Eltern und sie gingen aus einer Patientenveranstaltung wirklich nach Hause und hatten Sorge mir in einem doch sehr weit entwickelten Land dann Gerinnungsfaktoren zu geben. Sie sind ja eigentlich aus dem Grunde wieder aus Syrien wieder zurückgekommen, weil sie dachten, Mensch, hier haben wir die ganzen mit die Medikamente und da können wir wieder unser Leben wieder anknüpfen. Aber schlussendlich war das mit ganz viel Ängsten, die Gerinnungsfaktoren tatsächlich dann zu nehmen, weil man immer Sorge haben musste, ist da was drin, kann man sich anstecken? Also es gab viele Ängste, muss ich dir sagen.
So. Ja, das ist ganz spannend, ne? Wie du sagst, ne? Dass du meinst, du bist in einem hochentwickelten Land mit einer hochentwickelten Medizin, aber das waren genau diejenigen, die dann eben diese HIV-Infektion bekommen haben. Andere Länder, und da muss man gar nicht weit reisen, Ostdeutschland hatte die Faktoren nicht, zumindest nicht die, die infiziert waren, und die sind zumindest von dieser Erkrankung weitestgehend verschont geblieben.
Ja, und du musst auch sagen, auch in den arabischen Ländern muss man sagen, ist die HIV-Infektion tatsächlich geringer betroffen als in diesen hochentwickelten Ländern. Dazu muss man sagen, dass wir natürlich hier in Deutschland nicht nur die Plasmakonzentration hier aus Deutschland, sondern wir haben sie auch aus den USA bekommen. Und sicherlich ist das mit ein Faktor, oder wir haben nicht genügend Plasma gehabt, dann haben wir aus bestimmten Ländern die Spenden bekommen, etc. Das heißt, wir hatten eine Situation, die wir geschaffen haben, um eine gute Therapie anbieten zu können. Und die war ja hochgenial. Ich meine, erinnere dich an unseren Podcast, der dem Patienten die Freiheit ermöglicht hat durch diese Substitution. Und das war ja letzten Endes der Weg in die Freiheit. Und der Weg in die Freiheit hat dann letzten Endes eine Nebenwirkung verursacht, die zum Tode führen kann. Und das, glaube ich, ist ein ganz, ganz schwieriger Punkt. Wer trägt die Verantwortung und wo ist ja mal ganz schwierig, was Schuld ist. Ne? Wer hat Schuld, wer trägt die Verantwortung? Und ich finde das an der Stelle schwierig zu beleuchten, an der Stelle, muss ich dir sagen. Weil es waren verschiedene Player beteiligt, die letzten Endes alle was Gutes erstmal im Kopf hatten und auch das Gute hatten, nämlich diesen Faktor zu produzieren, um dann dem Patienten ein unbeschwertes Leben zu ermöglichen. Nun gibt es vielerlei Stimmen und Dinge, die da aufgepoppt sind. Und da ist es auch müßig, das zu werten an der Stelle, weil das ist tatsächlich an der Stelle schwierig dann auch zu verurteilen. Wer trägt die Verantwortung? Du weißt, es gab verschiedene Player, ob das nur die Krankenkassen waren, das Deutsche Rote Kreuz, die Pharmaindustrie, die Ärzte und alle, wer sie alle dabei waren, waren ja alle mit in diesem ganzen Geschehen mit Player. Und nun ist es immer schwierig, wer ist schuld?
Und das ist ja eine Frage, die ist heute, also steht immer noch im Raum, ist heute noch nicht geklärt. Kann wahrscheinlich auch nie geklärt werden.
Nee, und ich kann ja sagen,
40 Jahre her.
Ja, und aus diesem Grunde wurde der Stiftungsrat HIV, und ich bin dort als Patientenvertreterin mit in diesem Rat, und ich habe eines dort gelernt, dass es sich hier nicht um eine Schuldfrage geht, sondern dass wir das Problem lösen. Und wir können Dinge nicht mehr rückgängig machen. Das ist etwas geschehen, und es gilt darum, das Problem zu sehen und damit gut und auch für die Patienten ein gutes Leben zu ermöglichen. Wir können die Erkrankung nicht auslöschen. Es gibt mittlerweile gute Medikamente, mit denen den Patienten es ermöglicht worden ist, die nicht gestorben sind, weitgehend gut zu leben. Was wir nicht auslöschen können, sind die Erfahrungen, die psychologischen Implikationen, die mit reingekommen sind, die schlechten Erfahrungen, die sie im Rahmen der Bekanntgabe der HIV-Infektion gemacht haben. Auch das ist ein großes Thema, aber du musst dir vorstellen, ich will niemanden jetzt hier in Schutz nehmen oder jemanden entschuldigen, aber stell dir vor, du hast ein Medikament, was du dem Patienten gibst, wovon du überzeugt bist, dass dieses lebensbedrohliche Blutung verhindert. Und dann stellst du fest, ohne es zu wissen, dass dieses Medikament etwas in sich hat, was zum Tode führt. Und dann hast du eine Reihe von Patienten, die, ich will nicht sagen, reihenweise verstirbt.
Eine Katastrophe.
Was macht das mit dir? Und wie bringst du es dem Patienten bei? Du hast ja etwas empfohlen, guten Gewissens dem Patienten auch empfohlen. Und da stehst du da und auf einmal ist dieses Medikament eine Katastrophe. Ja. Der Teufel. So muss man das ja letzten Endes beschreiben. Und ich möchte nicht damals in dieser Phase des Arztes gewesen sein, sage ich dir ganz ehrlich, weil ich heute nicht gewusst hätte, wie ich hätte damit umgehen können letzten Endes, um dann jemanden mitzuteilen, dass er an HIV erkrankt ist. Und ich glaube, da glaube ich, hat der HIV-Stiftungsrat versucht, eine gute Lösung zu finden.
Was macht der Stiftungsrat?
Der ist dafür verantwortlich, dass die Patienten einen Ausgleich bekommen. Mhm. Das heißt, dieser Stiftungsrat ist gegründet worden, damit die Patienten und auch die Familienangehörigen, wenn dann der Patient in irgendeiner Weise verstorben ist, dann einen Ausgleich dafür bekommen, dass er an HIV tatsächlich erkrankt ist oder aber auch verstorben ist an der Stelle. Es sind verschiedene Player mit im Raum. Da gehört das Deutsche Rote Kreuz, da gehört eine Pharmaindustrie dazu, da gehören Patientenvertreter mit dabei, aber da ist auch der Bund dabei und die einzelnen Länder sind dabei. Das heißt, daran siehst du, dass der Bund per se auch eine Mitverantwortung trägt und auch tragen wollte und sich dem nicht entzogen hat.
Aber die sind sich doch wahrscheinlich nicht immer ganz einig.
Nee, die Diskussionen, sage ich dir, im Stiftungsrat gingen oft sehr heiß zu. Und eins habe ich aber gelernt, hier geht es nicht um eine Schuldfrage, sondern hier geht es um eine Verantwortungsphase. Dass diese Schuldfrage gar nicht im Mittelpunkt steht, das muss man auch tatsächlich lernen, weil am Ende des Tages wollen wir eine Lösung haben für die Patienten. Und mit Schuldzuweisung kannst du keine Player gewinnen. Wenn du jemanden auf den Finger zeigst und du bist schuld, dann zieht er sich zurück und du kriegst ihn nicht mehr an den Tisch. Und hier geht es eher um Verantwortung und eine Lösung zu finden, die für den Patienten am besten ist. Dieser Stiftungsrat ging bis 2017. Und da muss man auch so für sich verstehen, Mensch, in der Annahme möglicherweise, weil man es vorher nicht wusste, dass die Patienten es bis dahin nicht überleben. Also mit dem Start der Gründung konnte man das auch gar nicht wissen, wie lange diese Patienten überleben. Zum Glück, muss man sagen, sind sehr gute Medikamente entwickelt worden, sodass wir natürlich Patienten haben, die immer noch leben mit den guten Medikamenten. Und jetzt muss man gucken, was macht man, oder was macht man danach? Und der ging bis 2017 und da galt es jetzt, eine Lösung zu finden für diese Patienten. Den Stiftungsrat weiterzuführen, empfand ich als keine gute Lösung. Und da meine ich, was die Verantwortung sich angeht. Und da muss ich sagen, gab es viele, viele Diskussionen. Es ist eine Studie durchgeführt worden, zu schauen, wie es den Patienten geht. Also die, die noch überlebt haben. Diese Studie ist dann auch durchgeführt worden, geschaut worden, was so in den Jahren passiert ist. Diese Studie wurde ausgewertet und im Zuge dessen ist dann die gesamte weitere finanzielle Unterstützung dann durch den Bund erfolgt. Das heißt, am Ende des Tages
hat er die Verantwortung
übernommen. Ja. Und wie das dann verteilt wurde, spielt in dem Moment gar keine Rolle. Es geht um Verantwortung für etwas zu übernehmen, was den Bürgern zugute geht.
Ja. Ne?
Und glaube, dass man damit auch eine gute Entscheidung und auch Entwicklung dann geführt hat. Und es gibt doch noch einige Patienten, die durch ihre persönliche Geschichte nach wie vor, das ist auch schwierig. Damit umgehen zu können, wer ist schuld und was ist mit meinem Leben passiert. Es war ein einschneidendes Thema.
Und das wirst du auch, selbst wenn du jetzt dafür Geld bekommst, egal wie viel, nicht beheben können, das Problem.
Nein. Ja. Es gilt tatsächlich und da ist jeder tatsächlich für sich selber zu schauen, wie er damit umgeht. Ich will nicht sagen, Frieden damit zu schließen, aber es gibt eine Tatsache, die man nicht ändern kann. Und ich hoffe, dass jedem einzelnen Patienten doch nochmal den Frieden zu finden, trotz dieser schweren Infektion und durch diesen schweren einschneidendes Ereignis in dem Leben. Ne?
Ja. Es ist wahrscheinlich auch ein Signal, falls mal irgendwann wieder so etwas Ähnliches passieren sollte. Hoffen wir nicht. Aber auch da wird man sich wahrscheinlich genau dieselben Fragen stellen. Und wir können nur hoffen, genauso wie die Patienten, dass wir als Ärzte nicht in so eine Situation wiederkommen.
Das hoffe ich auch. Ich kann dir sagen, diese Entscheidung oder überhaupt dann einem Patienten mitzuteilen, dass er an einer schwerwiegenden Erkrankung erkrankt ist, weil ich ihm ein Medikament empfohlen habe, von dem ich ausgegangen bin oder ausgehe, dass das...
Solltest du ja auch als Ärztin, weil es war ja zugelassen, das Medikament, es war geprüft vorher. Damit hat halt keiner gerechnet.
Und das macht die Sache umso schwieriger. Und deswegen können wir alle nur zusammen hoffen und dass wir lernen, miteinander zusammenzuarbeiten. Und da erhoffe ich mir oft, dass wir mit den Krankenkassen, auch wenn es oft schwierig ist, aber dann eine gute Zusammenarbeit haben im Sinne der Patienten und nicht immer darauf schauen müssen, ob etwas super wirtschaftlich ist oder nicht wirtschaftlich ist.
Ja, und in solchen Fragen würde ich mir manchmal wünschen, dass nicht immer nur der Arzt alleine die Verantwortung tragen muss.
Da gehe ich mit dir komplett d'accord.
Susanne, vielen Dank.
Ich danke dir, Björn.
Mit freundlicher Unterstützung von Sobi, Swedish Orphan Biovitron. Halime und Habermann, der Alles rund ums Blut Podcast.